On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Martin Schindler schafft Historisches, Marc-André ter Stegen muss mit der nächsten Enttäuschung klarkommen und Max Verstappen in der Formel 1 weiter unter Druck. Das alles und noch viel mehr in Folge 244 von On the Pitch, der Sportpodcast, und damit einen wunderbaren guten Wochenstart an David. Moin.
Ja, hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Sportwoche möchte mal wieder seziert werden und da ist natürlich unser Podcast genau die richtige Auswahl dafür. Der sportliche Wochenrückblick, du hast die großen Themen schon angesprochen. Außerdem hat uns David Müller seine Eindrücke vom Davis Cup in Berlin, der dort stattfand, im Tennis geschildert. Das hört ihr nachher auch noch. Ansonsten haben wir viele weitere Themen für euch vorbereitet. NFL, Handball, Basketball, Eishockey unter anderem mit vielen Ligen, die starten. Die Radsport-WM, Formel 1 hast du angesprochen, Berlin-Marathon steht vor der Tür und im Fußball müssen wir natürlich nicht nur, aber vor allem auch über Marc-André ter Stegen sprechen. Wir sprechen über die ersten Champions-League-Spiele, die weiteren Europapokalspiele, die kommen werden und was sonst noch so in den deutschen Ligen los war am Wochenende. Das alles später. Vorher müssen wir natürlich noch einiges in den Kurznews loswerden und wir feiern zuallererst Laura Philipp. Die 37-Jährige hat nämlich bei der Frauenpremiere der Triathlon-WM im französischen Nizza erstmals den Ironman oder vielleicht dann sogar Ironwoman-Titel gewinnen können. Gratulation.
Ja, eine sensationelle Geschichte aus deutscher Sicht, aber ja, einige, die zumindest oberflächlich den Triathlonsport der Damen auch, etwas verfolgen, würden sich jetzt fragen, wo ist denn Anne Haug? Was ist denn mit ihr passiert? Die wurde leider durch eine Radpanne dann ausgebremst und deswegen ja, ist sie unter den vorderen Plätzen auch nicht zu finden.
Ja, das war richtig bitter. Die sind zusammen quasi aus dem Wasser rausgekommen nach den 3,86 Kilometern Schwimmen. Am Ende ist es jetzt natürlich schade für Haug, die ja 2019 als erste deutsche Frau Weltmeisterin im Ironman werden konnte. Jetzt also Titel Nummer 2 für Deutschland und eben das erste Mal für Laura Philipp. Übrigens, das Ganze fand jetzt in Nizza in Frankreich statt, hatte ich ja bereits erwähnt, glaube ich. Ist es bei den Männern natürlich wieder so, dass da traditionell Hawaii auf dem Programm steht. Das ist, findet dann am 26. Oktober, also in gut einem Monat statt. So, und wenn wir über Weltmeisterinnen und Weltmeister sprechen, sind wir eigentlich auch relativ schnell beim Boxen angelangt. Eine Sportart, die auch nicht allzu oft bei uns stattfindet, Benny.
Ja, ganz genau. Aber ja, es stand natürlich auch ein sehr hoch dotierter Kampf an, denn immerhin haben sich ja 96.000 Zuschauer im Londoner Wembley Stadion zusammengefunden, ja, um tatsächlich zu sehen, wie es jetzt im Kampf um die Welt-WM-Krone im Schwergewicht ging. Denn es ging ja um einen echten legendären Fight zwischen Anthony Joshua und auf der anderen Seite eben Daniel Dubois, der seinen WM-Thron tatsächlich verteidigen konnte. In der fünften Runde ging Joshua tatsächlich per K.O. zu Boden durch einen rechten Haken von Dubois. Und wie gesagt, der konnte seinen Gürtel verteidigen. 2012 ja schon Weltmeister Joshua gewesen und hat ja auch Klitschko geschlagen. Und das wäre sein dritter Weltmeistertitel gewesen von Joshua, der ihn jetzt nicht holen konnte. Aber so wie ich es, glaube ich, gelesen habe, ist eine Klausel im Vertrag dieses Kampfes, der aussagt, dass es auch einen Revanche-Fight geben kann. Und wenn diese Klausel von Joshua gezogen wird, dann könnte es natürlich auch noch früher oder später auf jeden Fall zu diesem dritten Weltmeisterschaftstitel kommen.
Ja, die Boxwelt rätselt unterdessen natürlich, was mit Joshua passiert. Es gibt ja auch noch die Personalie Alexander Usyk, der ist ja auch mit einigen Ringen unterwegs gewesen. Deswegen Dubois auch schon mal mit dem zusammen oder gegen den gekämpft, jetzt mit 22 Erfolgen in 24 Kämpfen. Und was jetzt als nächster Punkt eben ankommt in der Boxwelt, ist am 21. Dezember der Rückkampf zwischen Usyk und Fury. Und dann mal gucken, ob dann sich Joshua da nochmal einmischt. Also bei den großen, schweren Männern im Boxen gerade viel los, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass eine deutsche Frau einen WM-Gürtel geholt hat im Boxen, und zwar Nina Meinke hat jetzt endlich ihren WM-Gürtel, hat natürlich ein paar Wunden davon getragen, aber gegen die Argentinierin Daniela Bermudez nach Punkten den Gurt im Federgewicht für sich geholt. Also da erstmal Gratulation. Und wenn wir, Benni, ich mach's gleich mit, über erfolgreiche Damen sprechen, müssen wir auch über Helen Briem sprechen. Wir sprechen ganz gerne über Herren im Golf. Das ist eine Frau im Golf, 19 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und hat beim ersten internationalen Profitour-Auftritt ja gleich ihren ersten Titel gewonnen. Wie gesagt, erst mit 19 Jahren gebürtige Nürtingerin, jetzt da auf internationalem Golfgrün erfolgreich gewesen.
Genau, erst Ende Juli übrigens als weltbeste Amateurin ins Profilager gewechselt und ja, aus deutscher Sicht offensichtlich eine große Nachwuchshoffnung für die nächsten Jahre. Dementsprechend ja auch toll, dass es da international aus deutscher Sicht weitergeht. Nicht ganz so erfolgreich lief es am Ende ja für das deutsche Schachteam bei der Olympiade, die ja feststand.
Es da, musste wiederkommen.
Natürlich, da müssen wir natürlich kurz zumindest drüber reden, wer am Ende diese Olympiade für sich entschieden hat. Denn ja, nachdem bei den Männern ja der Sieg eigentlich schon von Anfang an vor dem letzten Spiel schon nicht mehr zu nehmen war gegen Slowenien, ja, haben sie dann durch den Sieg über Slowenien den Titel bei der Schacholympiade festgemacht. Und auch bei den Damen waren es die Inderinnen, die das erste Mal in der Geschichte tatsächlich die Damenolympiade im Schach für sich entschieden haben. Das gegen Aserbaidschan im Finale. Also viel mehr können wir da, glaube ich, gar nicht zu sagen, David. Aber ja, auch offensichtlich
letzte Woche angefangen. Und wie versprochen zu Ende geführt.
Genau, richtig. Und jetzt können wir wieder ein bisschen warten, bis das nächste Mal Schach wahrscheinlich in diesem Podcast stattfindet.
Richtig. So, wir warten allerdings, oder vielleicht andersrum, lange auf sich warten lassen hat allerdings, und da kommen wir dann zum Darts, der erste Neun-Darter eines Deutschen auf einer TV-Bühne. Generell die Unterscheidung natürlich auf einer TV-Bühne und auf einer Nicht-TV-Bühne. Ich kenne keine Sportart, bei der das so krass gemacht wird wie im Darts, aber Geschichte geschrieben hat am Wochenende Martin Schindler.
Ganz genau. Ja, es war ein solides Wochenende von ihm ansonsten, aber in der Partie im Achtelfinale gegen Stephen Bunting warf er tatsächlich, ich meine, es war sogar direkt im ersten Leck, einen Neun-Darter und damit den ersten Neun-Darter eines Deutschen vor TV-Kameras. Das ist so noch nicht zu verzeichnen gewesen, und gegen Stephen Bunting ging die Partie dennoch leider mit 4-6 zu verloren. Trotzdem natürlich, ja, eine tolle Geschichte auch für Martin Schindler. Aber auch sonst war es ja ein solider Tag des deutschen Teams. Oder des deutschen Teams, es gibt ja nicht das deutsche Team, aber der deutschen Starter in diesem Turnierfeld. Drei Deutsche haben es nämlich in den Finaltag geschafft, allesamt leider im Achtelfinale gescheitert. Ricardo Pietrzko musste sich sogar, verletzungsbedingt tatsächlich zurückziehen und die Partie nach dem ersten Leck gegen Ross Smith im Achtelfinale aufgeben, weil er starke Schmerzen im Handgelenk hatte. Da auch natürlich gute Besserung, und hoffentlich kann er morgen dann schon wieder auf der Pro Tour in Milton Keynes an den Start gehen. Wir werden es mitbekommen. Die Geschichte in dieser Woche war aber eines alten Bekannten, sage ich mal, nämlich Michael van Gerwen, der nicht nur unter der Woche bei den Players Championships seinen ersten Ranking-Turniersieg, wohlgemerkt, seit Mai 2023 einfahren konnte, sondern dass er direkt am Wochenende in Budapest bestätigen konnte mit dem ersten European-Tour-Titel seit vergangenem Jahr. 8-7 im Finale gegen Rian van Veen. Der verpasste zwischenzeitlich das 7-7 auf dem Bullseye bei 118 Rest. Wäre das Leck an ihn gegangen, dann hätte er tatsächlich das Match gewonnen, weil er danach tatsächlich das 7 zu 7 noch geschafft hat. aber die Partie ging am Ende an Michael van Gerwen mit 8-7 im Finale. Also,
und der hat auch einen Neun-Darter geworfen.
Ja, es waren drei Neun-Darter, glaube ich, an diesem Wochenende. Also, ja.
Und der zweite, also der dritte, genau, du hast es richtig angesprochen, genau. Es gab insgesamt drei. Der dritte vom Norweger Kåre Dekker ist auch gegen Stephen Bunting gefallen, wie der von Martin Schindler auch.
Also der hat ordentlich gefressen, auf jeden Fall. Aber dafür ist er trotzdem von allen drei Spielern am weitesten gekommen. Also ich glaube, er kommt damit klar, am Ende im Viertelfinale gescheitert gegen Ross Smith. Genau, aber sonst Dienstag, Mittwoch geht's weiter mit zwei weiteren Players Championships, und dann kommt auch schon nach dem nächsten Wochenende, glaube ich, mit einem Turnier in der Schweiz, mit dem European Tour Turnier, dann auch schon der Cut-off, glaube ich, für den Grand Prix. Also dann geht's in diese heiße Major-Phase des Darts.
Ja, und wir machen weiter in der heißen Phase der Tennissaison. Auch nach den Grand Slam Turnieren gibt es durchaus was zu berichten. Laver Cup, Davis Cup, wir sprechen über die WTA Tour und wir starten mit dem Davis Cup, denn unser Kollege von Fußballfilm und mehr, Football's Coming Home, wie er mögt, David Müller, war vor Ort am ersten Austragungstag in Berlin, wo er der Laver Cup das erste Mal jetzt Station gemacht hat. Die Stimmung, schreibt er, war anfangs ein bisschen mau, wurde aber mit Beginn der Spiele dann immer besser. Natürlich war das das Gros des Publikums für Team Europe. Die konnten am Ende das Ding auch für sich gewinnen. Und wie das in dem Verlauf des Wochenendes ablief, Kollegin Sophie Affel von Sport1 war auch vor Ort, da könnt ihr auch nochmal die Nachlese gerne lesen. Liebe Grüße dahin. Jetzt können euch David erzählen, wie das Wochenende so lief. Bitteschön.
Der Lever Cup 2024 gastierte diesmal in Berlin. Und ihr habt ja schon letzte Woche besprochen, dass viele ihre Teilnahme absagen mussten. Dennoch war das Teilnehmerfeld hochklassig besetzt und das sah man auch gleich am ersten Tag, wo ich die Mittagssession verfolgen konnte. Und zwar das erste Match Kaspar Rüd gegen Francisco Girondolo und da gab es direkt eine Überraschung, weil der Argentinier setzte sich in zwei Sätzen durch mit 6-4 und 6-4 und holte damit den ersten Punkt für Team World. Der Ausgleich kam aber direkt im Anschluss im zweiten Einzel. Stefanos Tsitsipas gewann souverän mit 6-1 und 6-4 gegen Thanasis Kokkinakis. Dann ging es rein in die Abendsession. Da war ich dann leider nicht mehr dabei, denn man muss auch wirklich sagen, die Tickets waren wirklich extrem teuer. Aber auch da gab es hochklassiges Tennis, nämlich im dritten Einzel des Tages setzte sich Gregor Dimitrov mit 7-6 und 7-6 gegen Alejandro Tabilo durch. Dann folgte aber am späten Abend dann noch der Ausgleich im ersten Doppel und zwar setzten sich Taylor Fritz und Bernd Shelton gegen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev durch mit 7-6 und 6-4. Somit stand es nach dem ersten Tag 2-2, also alles offen für den nächsten Tag und am Samstag dominierte vor allem Team World. In Match 5 gewann Francis Tiafoe gegen Daniel Medvedev mit 6-3, 6-4 und den anschließenden Tiebreak gewann dann Tiafoe. Match 6 konnte dann im Einzel Carlos Alcaraz für sich entscheiden, holte da die 2 Punkte für Team Europe mit einem 6-4 und 6-4 gegen Ben Shelton. Aber dann in der Abendsession schlug Team World zurück und zwar zum einen erwischte es da Alexander Zverev, der wieder mal auf seinen Angstgegner traf, auf Taylor Fritz und auch dieser setzte sich in dem Spiel durch mit 6-4 und 7-5 und das abschließende Doppel gewannen Ben Shelton und Alejandro Tabilo mit 6-1, 6-2 ziemlich souverän und deutlich gegen Kaspar Rüd und Stefanos Tsitsipas. Somit führte nach Tag 2 Team World mit 8-4. Aber am letzten Tag gab es ja nochmal 3 Punkte für jedes Spiel. Kurz zur Erklärung, man muss 13 Punkte erreichen, dann ist man der Sieger des Laver Cups. Und das machte sich vor allem Team Europe zu Nutze. Denn gleich das erste Doppel des Tages mit Carlos Alcaraz und Kaspar Rüd ging an sie mit 6-2 und 7-6 im Tiebreak gegen Ben Shelton und Francis Tiafoe. Zwar konnte Ben Shelton anschließend sein Einzel gegen Daniel Medvedev mit 7-6 und 7-5 im anschließenden Tiebreak mit 10-7 gewinnen. Aber die letzten 2 Einzel sorgten dann dafür, dass Team Europe den Sieg mal wieder nach zuletzt 2 Siegen von Team World nach Hause holte. Und zwar entscheidenden Anteil daran hatte auch Alex Zverev, der nach 2,5 Stunden endlich Francis Tiafoe in die Schranken wies. Zunächst seinen ersten Satz mit 7-6 verlor, aber dann den zweiten für sich entschied mit 7-5 und den anschließenden Tiebreak mit 10-5 gewann. Und den Sieg für Team Europe machte dann Carlos Alcaraz klar, souverän mit einem 6-2 und 7-5 gegen Taylor Fritz. Somit ist in diesem Jahr Team Europe der Sieger des Laver Cups. Das ist jetzt das 5. Mal. Allerdings zuletzt hatte Team World 2-mal gewonnen. Also in der Gesamtwertung steht es damit 5-2 für Team Europe. Wurde auch anschließend ordentlich gefeiert und nächstes Jahr geht es dann in San Francisco weiter.
Ja, nächste Austragung dann wieder in den USA. Damit ist die Berlin-Geschichte, das Berlin-Kapitel des Laver Cup schon wieder geschlossen. Sascha Zverev hat sich so ein bisschen noch in die positive Richtung gebogen, war ein bisschen erkältet auch in den letzten Tagen, aber alles in allem, ja, Benny, wenn wir jetzt mal vom Davis Cup absehen, wird auch Zeit, dass die Herren-Tennis Kollegen mal ein bisschen Pause bekommen, oder zumindest habe ich den Eindruck.
Ja, das war jetzt wirklich eine ordentliche Taktung, die da abging. Und ich meine, ja, das kam ja auch noch dazu, dass Zverev erkältungsbelastet etwas in diese Partie gegen Tiafoe ging, die er dann ja noch für sich entschied. Ja, ich glaube, allen, auch inbegriffen Alexander Zverev, werden sich bedanken, dass es jetzt eine kleine Pause gibt. Aber dennoch, ich meine, der Tennissport bleibt ja trotzdem weiter noch ein bisschen heiß. Es ist jetzt noch ein WTA Masters zum Beispiel geplant in Peking, was jetzt diese Woche startet. Und auch zumindest theoretisch können die Männer, die auch immer noch nicht genug bekommen, jetzt in Tokio zum 500er-Turnier anreisen.
Ja, absolut. Ja, wie gesagt, Davis Cup ist ja auch noch. Das deutsche Team wird sich da unter anderem mit den Personalien Jan-Lennard Struff, Kevin Kravitz, Tim Pütz und Yannick Hanschmann an den Start begeben. Und da drücken wir die Daumen, wie es natürlich da weitergeht. Wir sprechen einmal ganz kurz über Laura Siegemund, die in Thailand leider das Finale bei einem WTA-Turnier verloren hat. Allerdings im Achtelfinale auch ganz schön lange spielen musste. Mit 9 Stunden 4 wäre auch wild gewesen. 4 Stunden 9, eines ja quasi der längsten Tennismatches bei den Damen überhaupt in diesem Jahr. Ist jetzt auch gut geklettert in der Weltrangliste. Gucken wir mal, was sich da jetzt über den Winter tut. Wir müssen das Kapitel ja noch nicht komplett zumachen. Ein bisschen was ist noch. Yannick Hanfmann ist auch richtig gut unterwegs gewesen in Chengdu. Also so ganz Winterbedarf haben die alle doch noch nicht vielleicht.
Nee, genau. Sie kennen ja aber auch vor allem die enge Taktung. Ich meine, am Ende gleicht ja auch, ich glaube, die Zeit als Tennisprofi einer Weltreise, weil du ständig auf dem Weg durch die Welt bist und jede Woche ja in einem anderen Teil im Zweifel dich bewegst. Aber ja, es geht auf jeden Fall noch eine Ecke weiter.
Ja, absolut, genau. Was gibt es zum Davis Cup und Laver Cup? Verschwimmt bei mir immer gerne. Josh McEnroe hat sich jetzt verabschiedet, der Teamcoach von quasi Team World. Die Ticketpreise waren happig, das hat David uns auch geschrieben, hat er auch in der Nachricht gesagt. Gucken wir mal, was mit dem Tennis-Zirkus in Deutschland so passiert. Laver Cup, jetzt wie gesagt, einmal in Berlin gewesen, nächstes Jahr San Francisco. Und wir machen nicht in San Francisco weiter, aber vielleicht ja dann doch, denn nach der Pause geht's weiter mit NFL, Handball, Basketball und Eishockey. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take zunächst mit der NFL wieder. Und wir hoffen natürlich auch in diesem Take, dass unsere Zungen die Artikulation der Worte etwas besser hinbekommen als im ersten Take, Benny.
Ja, es wurde ein bisschen chaotisch. Ich glaube, im ersten Teil ließ sich das hoffentlich auch etwas mit dem Schnitt lösen. Aber ich glaube, das sollte kein Problem gewesen sein. Nichtsdestotrotz, genau, wir machen direkt da weiter. Hoffentlich etwas aufgefrischter, denn es geht jetzt, ja, wie es sich ja schon vielleicht ankündigen lassen hat in deiner Abmo eben, es geht in die USA zur NFL, denn da stand der nächste Spieltag an. Und vielleicht als allererstes können wir auch sagen, dass es wieder aus deutscher Sicht etwas Positives zu verzeichnen gibt. Denn Amon-Ra St. Brown holte tatsächlich beim Sieg der Detroit Lions über die Arizona Cardinals einen Touchdown und verhilft damit natürlich seinem Team auch dem nächsten Sieg in der diesjährigen Saison. 20-13 am Ende. Auf jeden Fall ein wichtiger Sieg da für die Lions. Auch eine Vorlage konnte er beitragen, also ein guter Tag für ihn. Währenddessen konnte Patrick Mahomes seine Chiefs zum dritten Sieg jetzt am Ende führen, 22-17 gegen die Atlanta Falcons. Wobei man da auch sagen muss, also das fällt jetzt auch schon bei den Ergebnissen auf, bisher, die Chiefs tun sich dennoch schwer. Also so richtig viele, viele Riesensiege waren das jetzt auch noch nicht. Ne? Es war relativ knapp bisher.
Ja, absolut. Insgesamt sind noch 5 Teams in der NFL, je nachdem wie die Buffalo Bills noch spielen gegen Jacksonville, 5 beziehungsweise dann 6 Teams noch ungeschlagen, quasi mit 3 Siegen unterwegs, unter anderem die Vikings, dann die Seahawks, die Steelers, Benny, das freut dich sicherlich, die Buffalo Bills und eben die Chiefs, hast du eben angesprochen, das sind die 5 noch ungeschlagenen Teams in der NFL. Ja, guck mal natürlich, was da jetzt in der nächsten Nacht noch passiert. Die Bills spielen gegen die Jaguars und die Bengals gegen die Commanders. Und vielleicht ein anderer Punkt, weil wir letzte Woche drüber gesprochen hatten. Benny, du hast noch was? Vielleicht zu den Steelers?
Nee, das tatsächlich nicht, aber ich habe tatsächlich gestern die Zusammenfassung gesehen. Das macht die NFL ja ganz gut, dass sie die Zusammenfassung der Spiele auch kostenlos auf den YouTube-Kanal bringt. Aber was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, dass die New England Patriots wieder eine harte Niederlage einfahren mussten. 3-24. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie ja gerade in der Offense riesige Probleme haben. Also da läuft echt immer noch gar nichts zusammen bisher.
Ja, absolut. Das ist komisch. Das ist ja, als bei uns so die NFL-Aufmerksamkeit angefangen hat, war ja das einzige Nonplusultra dieses
Tom Franchise. Brady.
Das,
ja.
Bill Belichick. Das ist schon genau. Beachtenswert. So, und letzte Woche, da machen wir den Bogen nochmal nach Deutschland, weil die Dolphins letztes Jahr in Frankfurt gespielt haben. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass Tua Tagovailoa ja mit der dritten Gehirnerschütterung in den letzten beiden Jahren zu kämpfen hat. Der Starting Quarterback des Teams aus Miami. Nun ist sein Vertreter Skylar Thompson wegen der Rippenverletzung raus. Muss jetzt tatsächlich der dritte Quarterback spielen. Also das ist so ein bisschen vom Pech verfolgt dort in Miami. Benny.
Und wir müssen über noch einen Quarterback sprechen, nämlich über Aaron Rodgers, der übrigens seine lang ersehnte Rückkehr gefeiert hat am Wochenende und dabei direkt die Jets auch zum Sieg geführt hat beim 24-3 über die Patriots. Das habe ich jetzt eben noch vergessen, wenn ich schon über die Patriots spreche, muss ich dann im Gegenzug natürlich, wenn sie gegeneinander gespielt haben, auch Rodgers ansprechen. Und 27 von 35 Pässen brachte er an den Mann. Also nach so einer langen Verletzung lief das doch überraschend gut.
Ja. Absolut, das ist vollkommen korrekt. Währenddessen vielleicht den Exkurs kann ich euch noch geben. Quoten bei RTL, durchwachsen. Man war jetzt vor Ort, das ist tatsächlich groß. Wenn ihr diesen Sonntag einschaltet, seht ihr sogar Joachim Lambi, der die Free-TV-TV-Show dann mit riesen Brimborium eröffnet wird. Die geben sich Mühe, aber irgendwie der Hype ist außerhalb der Bubble noch nicht so da.
Ja, es ist... Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass American Sports haben grundsätzlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, da sich dann auch festzusetzen. Aber der Hype war ja jahrelang dann doch da, ne? Und es wurde immer größer. Aber gerade scheint da zumindest Stagnation einzusetzen. Aber naja, gut, wir liegen in den ersten Wochen der Saison. Das kann sich auch alles in der K.O.-Runde, in den Playoffs dann auch sehr schnell wieder in eine andere Richtung drehen.
Absolut, da kann sich noch viel tun. Und wir machen weiter, damit wir den Timecode hier nicht aus dem Blick verlieren mit dem Handball. Und da stand Bundesligaspieltag Nummer 3 auf dem Programm. In der Daikin HBL hat unter anderem, und damit können wir einsteigen, Eisenach zu Hause verloren, Wetzlar in Lemgo verloren, die MT hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren, die ja richtig gut in die Saison reingestartet sind, Flensburg gewinnt und es gab ein großes Topspiel. Die Füchse haben verloren, das vielleicht noch am Rand, aber Magdeburg gegen Kiel ist, glaube ich, das Spiel, auf das die meisten in Handball Deutschland geguckt haben am Sonntag.
Ja, so ist es. Und am Ende kann man tatsächlich sagen, dass der THW Kiel den SC Magdeburg sogar geschlagen hat. 29-24 in fremder Halle sogar. Also ein wichtiger Sieg auswärts in Magdeburg, den man hier einfahren konnte. Eine kleine Überraschung hätte ich jetzt gesagt, aber eine größere Überraschung war da natürlich, David. Dass Hannover-Burgdorf ausgerechnet dann die doch relativ starken Füchse Berlin auch schlagen konnte, oder?
Ja, gut, die Antwort liegt auf der Hand. Die Antwort lautet nämlich Renas Uschin. So. 11 Tore geworfen. Das ist ja das emporkommende Handballtalent im deutschen Handball. Toller Satz. Total guter Auftritt. Und du würdest es als high-scoring Game wahrscheinlich bezeichnen. Dann doch echt erstaunlich, dass man hier mit 38-35 zu Hause erfolgreich ist. Also Gratulation nach Hannover. Gibt Tabellenplatz 4 im Moment. Und wenn wir uns die Tabellenplätze da oben schon mal angucken, können wir gleich die Brücke schlagen zum Europapokal. Der fand diese Woche natürlich auch wieder statt. Also in der vergangenen Woche. Magdeburg konnte dort zu Hause gewinnen gegen Kolstad aus Norwegen. Und die Füchse sind in Nordmazedonien bei Bitola erfolgreich gewesen und auch die European League ist so langsam losgegangen. Da gucken wir uns dann in den nächsten Wochen einfach mal, wie das so reingestartet ist. Also Melsung ist da ja am Start und ja, das behalten wir Blick.
Genau. Melsung wiederum verliert tatsächlich seine erste Partie. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Es gibt nur noch zwei Teams, die nämlich jetzt ungeschlagen sind. Melsung verliert gegen die Rhein-Neckar-Löwen 26-31. Und ja, damit sind die Rhein-Neckar-Löwen mit Flensburg-Handewitt die einzigen beiden Mannschaften mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Ganz genau.
Ja, für unsere nordhessischen Freunde. Erstes MT-internationales Spiel diese Saison. 8.10.2045 in Porto. Da geht's dann los. So. Und Thema losgehen, das richtige Stichwort, auch die BBL ist gestartet. Im Basketball ist unter anderem eine hessische Mannschaft wieder mit am Start und die hat es deiner Heimatstadt nicht so ganz leicht gemacht.
So ist das. Aufsteiger Fraport Skyliners Frankfurt ist ja wieder in der BBL dabei und konnte da einem Team mit dem sich das Team der Fraport Skyliners lange Zeit gemeinsam jahrelang in der Abstiegszone oder in der Abstiegskampf zumindest der BBL gesehen hat, konnte sich da deutlich gegen BG Göttingen durchsetzen. 100-72, das ist eine echte Klatsche für die BG, die ja doch in den letzten Jahren überraschend viel Konstanz auch in die BBL-Saison reingekriegt hat und sich so stückweise auch immer aus der Abstiegszone rausmausern konnte mit soliden Plätzen im unteren Mittelfeld. Ja, das tat jetzt richtig weh zum Start, was aber auch weh tat. Ich meine, der FC Bayern München hat ja einen neuen Trainer mit Gordon Herbert. Der Auftakt gelang zwar gegen die Niners Chemnitz, aber direkt im zweiten Spiel gab es dann eben auch mal eine Niederlage. Ne? 70-78 ausgerechnet dann auch gegen die MHP Riesen, die jetzt auch nicht unbedingt ein Team sind mit den Ambitionen auf den Titel. Das verwundert dann doch schon.
Ja. Absolut. Das ist natürlich aber im Basketball nicht allzu dramatisch, denn wir wissen ja um die Taktung der Spiele, ja, die dort stattfinden. Die sind jetzt zwar unter der Woche nicht am Start, dennoch der kleine Hinweis, Mittwoch 20 Uhr Vechta gegen Bonn. Das wäre die Überraschungsmannschaft aus dem letzten Jahr, die da auf die Bonner trifft, die ja in den letzten Jahren immer recht gut unterwegs waren. Und einen kleinen Blick aufs Wochenende gönnen wir uns auch noch. Göttingen ist zu Gast in Rostock und die Münchner empfangen Hamburg. So, dann gucke ich mal auf meine Basketballliste. Alarmglocken in Göttingen haben wir mit dem Frankfurt-Spiel abgegolten, deswegen können wir gleich in die anderen Wettbewerbe schauen. EuroLeague startet auch Anfang Oktober, hatte ich euch ja bereits gesagt. Der EuroCup startet dann auch, aber das sind natürlich wieder viele, viele Wettbewerbe im Basketball. Müssen wir heute noch nicht explizit drüber sprechen, sondern steigen ein in die DEL, wo ja auch viel gespielt wird, ähnlich wie im Basketball. Und da gab es auch die ersten Spiele. Da gab es sogar schon mehrere, die haben ja quasi zweimal gespielt unter der Woche, also die Kölner Haie erfolgreich gewesen, die Eisbären Berlin in Iserlohn erfolgreich gewesen, auch da geht es jetzt wieder rund.
Ganz genau, da geht es wieder rund und dann darf natürlich auch unser obligatorischer Blick auf die Kassel Huskies in Liga 2 nicht fehlen, wo natürlich irgendwie doch auch geografisch etwas unser Herz liegt und wo wir jedes Jahr wieder hoffen, kann es vielleicht jetzt auch mal nicht nur um den Kampf um den Aufstieg gehen, sondern kann es auch mal reichen für den Aufstieg, aber ja, es ging gegen die Wölfe Freiburg und man musste sich da direkt mit 1-2 sehr ärgerlich geschlagen geben. Im letzten Drittel dann das letzte Gegentor, das entscheidende Gegentor zum 0-1. Und ja, am Ende glücklos. Hessen Sport 24 schreibt Huskies ohne Fortune gegen die Wölfe. Also eine enge Partie, leider geht da direkt zum Start verloren.
Ja, dann auswärts in Selb am Freitag. Und am Sonntag zu Hause gegen Krefeld. Die stehen in der Tabelle ganz gut da. Also das könnte mein hoffentliches Spiel werden, wo man das rumreißen kann. International gesehen können wir Moritz Seider noch gratulieren. Wir haben, glaube ich, auch letzte Woche viel über neue Verträge in der NHL gesprochen. Und Kollege Seider ist bei den Detroit Red Wings jetzt unter Vertrag genommen worden. 7-Jahres-Vertrag, durchschnittlicher Jahreswert 8,55 Millionen Dollar, macht insgesamt 59,85 Millionen Dollar, die er da jetzt unterschrieben hat. Wünschen wir ihm auch sportlich nur das Beste.
Ja, alles Gute, ja, genau.
Richtig, so, und wir wünschen euch alles Gute, damit ihr die Werbung gut übersteht so. Und nach dem nächsten, zum nächsten Take wieder fit seid. Radsport, Formel 1, Snooker und Leichtathletik dann auf dem Plan. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take Nummer 3, zunächst mit dem Radsport. Benni, wir machen diesen Podcast jetzt seit bald 4 Jahren. Man könnte also davon sprechen, dass wir zu Beginn unserer Podcast-Karriere einen Vertrag für immer unterschrieben haben.
Ein Vertrag für immer. Ja, damit spielst du natürlich auf einen, auf den ewigen Mann an, über den wir jetzt wohl sprechen müssen, richtig?
Das ist absolut absurd. Wout van Aert hat einen Vertrag bei Wismar Liesebike unterschrieben, dass er bis zu seinem Karriereende da bleiben darf. Der Vertrag war eigentlich bis 2026 gültig. Van Aert sagt, ich muss nicht lange nachdenken, das fühlt sich wirklich gut an. Hat ja unter anderem beim Olympischen Zeitfahren Bronze gewonnen, hat ja 10 Etappensiege bei der Tour, 3 bei der Vuelta, viele Klassiker gewonnen, die Saison wegen eines Sturzes recht früh beenden müssen. Zugegebenermaßen nicht ganz so abgeräumt, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte bei den Grand Tour dieses Jahr, zumindest nicht bei der Tour. Aber was ist das denn bitte?
Also der Teamchef Richard Plugge hat ja auch gemeint, das ist einmalig in unserem Sport, aber da mussten wir beide nicht lange überlegen. Also ich glaube, dass da Van Aert nicht lange überlegen musste, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber als Team ist das natürlich, naja, man setzt sich da natürlich auch direkt, obwohl man einen absoluten Top-Fahrer da sich natürlich fest bei sich behält, man setzt sich da auch selbst natürlich ordentlich unter Druck, ne? Also ich meine, Ich finde es spannend, dieses verlängert für immer gab es so, glaube ich, generell im Sport in den seltensten Fällen. Ich kann mich jedenfalls an keinen Fall erinnern.
Gibt's bestimmt, fällt uns jetzt wahrscheinlich nur einfach nicht ein. Zeit Online titelt Wout van Aert, der Mann mit dem goldenen Vertrag.
Genau.
Die schwarze American Express unter den Sportverträgen. Keine Ahnung. Es ist wirklich wild. So, aber wir sprechen auch ein bisschen was über Sportliche. Es ist nämlich gerade nichts Geringeres los als die Radweltmeisterschaften in der Schweiz. Auch davon könnt ihr unter anderem ja im ZDF ein bisschen was sehen. Und die Zeitfahrrennen unter anderem fanden schon statt. Und dort ist Remco Evenepoel, unser alter Bekannter, und der durch alle Höhen und Tiefen unter anderem bei Olympia gehen musste, zum zweiten Mal Zeitfahrweltmeister geworden. Ganz knapp vor Filippo Ganna. Am Ende waren es nur 6 Sekunden. Die beiden deutschen Starter Miguel Heidemann und Maximilian Schachmann sind auf die Ränge 20 und 23 gefahren. Und, das müssen wir natürlich auch noch besprechen, ist bei den Frauen Antonia Niedermayer. Es gibt kein separates Rennen zwischen U23 und Einzelklassifikation, so wie ich das verstanden habe. Sie ist im Eliterennen nur ganz knapp am Bronze vorbeigefahren. Aber dadurch, dass sie als 21-Jährige unterwegs war, hat sie sich zum zweiten Mal nacheinander jetzt die Goldmedaille für die U23-Kategorie gesichert. Das ist richtig cool. Also da auch Gratulation hin. Und wie gesagt, die Rad-WM ist ja noch ein paar Tage, unter anderem dann mit den Straßenrennen. Da gibt es also noch in den nächsten Tagen etwas zu berichten. Und eine traurige Stimme müssen wir auch noch ansprechen, denn eine der größten deutschen Radsportlegenden ist verstorben. Rolf Wolfshohl ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren verstorben, teilte der Bund Deutscher Radfahrer mit. Weltersieg 1965, Paris-Nizza 1968, 13-maliger deutscher Meister, ist bei der Tour mal einige Tage in Gelb unterwegs gewesen. Platz 6 war seine beste Tourplatzierung. Auch viel bei Klassikern unterwegs gewesen. Ja, und eine der großen Radlegenden, und unter anderem Stichwort Rudi Altig, der ja auch schon 2016 verstorben ist gewesen. Wo Deutschland im Radsport vor, über den Daumen gepeilt, 70 Jahren, 60 Jahren richtig gut aufgestellt war.
Absolut. Auch dazu kommen übrigens noch 12 WM-Medaillen. Es gab da zwischendrin immer mal auch Verdacht auf Doping, wurde zwischenzeitlich, glaube ich, aber allerhöchstens mal 4 Wochen gesperrt. Das war auch echt eine andere Zeit offensichtlich. Also 4 Wochen, das ist heute fast unvorstellbar. Aber am Ende bleibt ein großer Sportler mit großen Verdiensten, vor allem mit frühen großen Verdiensten aus Sicht des Radsports. Und ja, ein weiterer Sportler, der uns verlässt.
Ruhe in Frieden. Wir machen den Sprung rüber nach Singapur zum Formel 1 Night Race. Unglaublich, vor einem Jahr bin ich da noch drüber gelaufen über die Strecke. So schnell geht die Zeit. Jetzt wurde da wieder Formel 1 gefahren, und zwar wird es immer spannender in der Wertung der Fahrerweltmeisterschaft. Es könnte natürlich bei vielen von euch da draußen gelten, ja, Max Verstappen fährt dem WM-Sieg entgegen. Ganz so leicht ist es allerdings nicht. Lando Norris wird dem Niederländer jetzt zunehmend gefährlicher, mit einigen Randgeschichten, angefangen von rote Flagge wegen Eidechsen im freien Training. Das kennen wir übrigens aus Singapur, nur nicht mit roten Flaggen. Ja, Verstappen kriegt so langsam Muffensausen, ne?
Ja, und man merkt es ja auch, da gab es ja jetzt, zumindest, wir müssen ja nicht drüber diskutieren, aber da gab es ja zumindest die Causa, dass dass er, weil er in einem Interview das F-Wort gesagt hat, um es jetzt hier mal nicht zu nennen, dass er dadurch tatsächlich auch vom Verband zu einer Strafe, zu Sozialstunden oder so etwas, verdonnert wurde. Spannend. Und wie er sich dann jetzt am Wochenende dazu geäußert hat, dass er sich schon fast es angedroht hat, seine Karriere zu beenden. Ich glaube, da ist auch viel Frust jetzt sportlich dabei, weil die letzten Wochen ja wirklich auch nicht aus seiner Sicht so richtig rosig liefen. Und ich meine, Lando Norris holt trotzdem wöchentlich Punkte auf, obwohl es ja jetzt, Oscar Piastri war in den letzten Wochen ja sogar der erfolgreichere Sportler als Lando Norris in der Formel 1. Und das ist so spannend, dass Verstappen eben nicht mal mehr oder in vielen Fällen jetzt auch nicht mal mehr auf den vorderen 3 Plätzen war. Diesmal war es zwar der 2. Platz, aber wenn man sich jetzt auch davor die Wochen anschaut, es ist zur Seltenheit geworden, dass er tatsächlich auch oben mit um den Sieg kämpft in den vergangenen Wochen.
Ja, absolut. Es war am Ende diesmal auch wieder einigermaßen deutlich. Über 20 Sekunden Vorsprung für Lando Norris. Wir blicken einmal kurz aufs Quali-Ergebnis. Norris, Verstappen, Hamilton waren da die ersten 3. Piastri im 2. McLaren von Position 5 ins Rennen gegangen, und der deutsche Nico Hülkenberg erfreulicherweise von Rang 6. Am Ende hat es für den Deutschen sogar zu 2 Punkten gereicht, fährt am Ende auf Platz 9 und wird deutlich bester Haas-Fahrer. Magnussen ist der Letzte in der Wertung, nur Albon scheidet aus. Und ja, Oscar Piastri fährt von 5 vorn auf 3, das heißt beide McLaren auf dem Podest, wie du richtig gesagt hast, Max Verstappen auf Platz 2. Ja, das ist schon ordentlich spannend, weil wenn wir jetzt auf die WM-Wertung schauen, sind das, lass mich überschlagen, 21, 52 Punkte. Das ist durchaus noch möglich. Es sind noch 6 Rennen ausstehend. Natürlich muss Verstappen oder Norris ein bisschen mehr Puffer nach hinten aufbauen, weil unter anderem ein gewisser Daniel Ricciardo Lando Norris die schnellste Runde geklaut hat. Deswegen hat Lando Norris keine Extrapunkte, darauf bekommen. Er war es im, lass mich mal gucken, Ricciardo ist 18. geworden, übrigens auch Driver of the Day geworden und dadurch ist jetzt eben ein Punkt weniger Vorsprung geschmolzen aus Sicht von Lando Norris. Und wenn wir über die Personalie Daniel Ricciardo sprechen, ist es mutmaßlich auch sein letztes Formel-1-Rennen geworden. Das tut dem vielleicht auch nicht Formel-1-Insider doch ein bisschen weh in der Seele, oder?
Auf jeden Fall. Natürlich ärgerlich, wie es jetzt enden könnte für ihn. Es ist ja jetzt auch alles noch irgendwie relativ am seidenen Faden. Aber ich muss da auch echt sagen, ich finde es sehr traurig, auch dass er nicht diesen ehrenvollen Abschied bekommen wird, offensichtlich, den er verdient hätte. Zumindest vielleicht auch die Saison noch zu Ende zu fahren, dann auch damit abschließen zu können. Dass man dann tatsächlich jetzt unter Umständen mitten in der Saison sogar ausgewechselt wird, das ist, glaube ich, naja, ich glaube, eine Form, seine Karriere zu beenden, die sich so kein Sportler wünscht, gerade ein Daniel Ricciardo, wir müssen jetzt auch nochmal über ihn sprechen, vielleicht kurz, auch so ein bisschen der Unglückliche gewesen, oder, in der Formel 1, lange Zeit auch als ein sehr vielversprechender Fahrer und zukünftiger Weltmeister angesehen, so richtig konnte er die Erwartungen leider nie erfüllen.
Ja, genau, also ich denke, wir machen das nochmal ausführlicher, wenn es feststehen sollte,
genau.
Jetzt, ist ja seit 2011 in der Formel 1 unterwegs gewesen, auch an der Seite von Sebastian Vettel im Red Bull unterwegs gewesen, hat den Sprung eben nicht mehr zurück ins Red Bull Cockpit geschafft und wird jetzt mutmaßlich abgelöst bei den Racing Bulls durch Liam Lawson, den 22-Jährigen. Wir sprechen aber auf jeden Fall nochmal drüber, sollte es jetzt dazu kommen. Haben auch einiges an Zeit dafür, denn das nächste Formel 1 Rennen ist erst in sage und schreibe 4 Wochen. Das ist eine Sommerpause zu später Zeit und zwar eine zweite Ausführung, die wir so gar nicht gewohnt sind. Konstrukteurs-WM bleibt natürlich auch ein spannendes Thema, denn das nächste Rennen findet statt am 20. Oktober. Qualifying Mitternacht, Rennen 21 Uhr, das sind die Uhrzeiten für Deutschland, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Und in diesen Wochen haben wir unter anderem Zeit, uns auf Daniel Ricciardo nochmal zu fokussieren. 4 Wochen Pause deshalb, weil ursprünglich Katar da noch gelegen hat. Das findet jetzt als vorletzte statt, Anfang Dezember. Und die USA einen Tripleheader bildet mit Mexiko und Brasilien. Das heißt, die Logistik wird zusammen ausgeführt und Singapur kannst du nicht nach hinten schieben, weil Stadt muss umgebaut werden und zwar komplett. Das Ganze nicht so einfach verschieben, deswegen jetzt 4 Wochen rennfrei.
Ja, auf jeden Fall auch mal, ja. Na gut, ich meine, wir haben ja in den nächsten Wochen genug zu tun mit unserem Liga-Alltag. Ich glaube, die Folgen werden dennoch nicht kürzer, aber genau, richtig. In 4 Wochen geht's dann weiter.
Noch mehr Skisprungüberschneidung.
Noch mehr Skisprungüberschneidung, richtig. Und ich meine, wenn dann die Formel 1 wieder losgeht, dann können wir auch fast schon wieder über Ski-Alpin reden.
Auf jeden Fall können wir das.
Richtig. Können wir dann sogar tatsächlich, stimmt. Naja, aber so,
schon, ja.
So viel zum Talk zwischen den Sportarten. Wir legen natürlich direkt weiter an, denn es geht weiter zum Snooker. Normalerweise im Duo, in der Kombo direkt mit Darts bei uns abgearbeitet, aber wegen des neuen Darters von Martin Schindler konnten wir es uns, glaube ich, heute nicht lumpen, dass wir Darts etwas weiter nach vorne schieben. Es geht auch relativ schnell aus dem Snooker. Es ging aber immerhin um ein wichtiges Turnier, nämlich die Bet Victor English Open, die am Ende der Australier Neil Robertson mal wieder für sich entscheiden konnte. 9-7 gegen Wu Yize, den jungen Chinesen, der auf dem Weg ins Finale, im Viertelfinale tatsächlich auch Judd Trump schlagen konnte mit 5-3. Also einer der größten Favoriten ist da schon im Viertelfinale ausgeschieden. Sonst ein Inder tatsächlich, den ich tatsächlich sehr selten gehört habe bisher, überraschend im Halbfinale gewesen, der dann aber 6-0 gegen Wu Yize verlor, nämlich Ishpreet Singh Chadar. Und Chris Wakelin ebenfalls im Halbfinale gewesen, der aber deutlich gegen Neil Robertson ebenfalls verlor mit 1-6. Also auch hier ging das nächste Turnier jetzt zu Ende und direkt weiter geht es mit den Unibet British Open, die jetzt am heutigen Montag losgehen und über diese Woche bis zum Sonntag, glaube ich, auch wieder zu Ende ist.
Ja, und Sonntag ist das richtige Stichwort, denn ich kann euch noch mit zwei kleinen Leichtathletik-Meldungen in die Woche entlassen. Denn am Sonntag findet der 50. tatsächlich Jubiläumsausgabe Berlin-Marathon statt. Eines der schnellsten Rennen der Welt. Seit 2003 sind 9 Marathon-Weltrekorde aufgestellt worden. Also Personen wie Haile Gebrselassie, Eliud Kipchoge, Tigist Assefa. Mal gucken, ob es diese Woche auch wieder dazu reicht. Über 50.000 Finisher werden erwartet und RTL überträgt das erste Mal dieses Jahr. Könnt ihr euch mal angucken, wie das so funktioniert. Und News Nummer 2 ist dann von European Athletics die Wahl zur Leichtathletin des Jahres aus Europa. Das ist eine Online-Wahl, bei der könnt ihr mitmachen beim Europäischen Leichtathletikverband. Publikumsvoting zählt zu 25%. Offen ist das Voting bis zum 29. September. Und aus deutscher Sicht könnt ihr euch entscheiden zwischen Malaika Mihambo, EM-Gold, Olympiasilber, Weltjahresbestleistung 7,22 Meter im Weitsprung und die Überraschungs-Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Ogunleye aus Mannheim, die neben dem Sensationsgold auch Hallen-WM-Silber und EM-Bronze abräumen konnte. Aber ehrlicherweise, ich so sehr ich natürlich auch wieder durch die deutsche Brille gucke, die Konkurrenz hat es schon wirklich in sich. Der uralt Weltrekord im Hochsprung ist ja gebrochen worden von Jaroslava Marushchik aus der Ukraine, ja. Die ist nominiert. Femke Bohl ist nominiert, die ja sowieso alles in Grund und Boden gelaufen hat. Und Sifan Hassan, die Olympiagold im Marathon gewonnen hat. Also wenn eine Entscheidung schwerfällt, dann dieses Jahr, wer europäische Leichtathletin des Jahres werden wird.
Ja, das ist halt besonders schwer, weil all diese Sportarten eben doch, an welchen unterschiedlichen Merkmalen machst du das jetzt ab, was jetzt mehr wiegt? Das ist verdammt schwierig. Aber ihr habt die Wahl. Wir haben euch jetzt einfach nur mal die Idee in den Raum gestellt, für wen ihr abstimmen könntet. Ich glaube auch eine Ogunleye, das wäre auch für sie eine tolle Geschichte vor allem, oder? Also das wäre ja wirklich ein sensationelles Jahr, was alles überstrahlt hat. Aber wir schauen mal, was bei rauskommt.
Auf jeden Fall die Außenseiterin namentlich in dieser Liste. Ja, drücken wir mal die Daumen. 8 weitere Kandidaten sind es neben den Deutschen. Gucken wir mal. Also, stimmt gerne ab und wir hören uns gleich wieder nach dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take mit dem Fußball. Benni, es stehen eine ganze Reihe von Themen auf unserer Liste. Wir haben Champions League Rückschau, wir haben den deutschen Fußball, was am Wochenende in den Ligen passiert ist. Wir sprechen natürlich auch über die Frauen, da ist unter anderem eine EM-Bewerbung aus deutscher Sicht relevant. Europapokal-Vorschau, Europa League startet rein, international ist einiges passiert, Personalie, Test Degen haben wir angesprochen, was uns sonst noch so einfällt. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Champions League Woche 1, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurden bespielt. Deutsche Ergebnisse gehen wir einfach mal durch und dann gucken wir mal, was bei uns hängen bleibt. Bayern gegen Zagreb 9-2. Madrid gegen Stuttgart, respektables 3-1. Borussia Dortmund gewinnt in Brügge mit 3-0. Und dann gab es noch den Sieg von Leverkusen in Rotterdam bei Feyenoord mit 4-0. Und Leipzig hat im Metropolitano bei Atletico knapp mit 2-1 verloren.
Ja, so ist es. Wo fangen wir an? Das ist wirklich schwer. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei den Bayern an, weil das wirklich das kurioseste Ergebnis wahrscheinlich war. 9-2. Allein mit dem Blick auf das Ergebnis kann man ja schon sehen, was da gerade unter Kompany offensiv passiert. Das ist tatsächlich ein sehr dynamischer Offensivfußball, auch einhergehend etwas weniger Rücksicht auf die Defensive, aber wenn man dann eben 9 Buden macht, dann lässt sich das ganz gut vertrösten. Also unfassbare Partie, in der, ich glaube, Dynamo Zagreb mindestens 45 Minuten komplett gepennt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ganz lustig war es dann, als Michael Ballack in der Live-Übertragung, ich glaube, vor dem zweiten Gegentreffer gesagt hat, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die da nochmal rankommen. Dann haben die relativ schnell 2 Tore gemacht und dann war Michael Ballack recht sprachlos in der Übertragung. Aber mein Gott, das kann passieren. Am Ende haben wir noch ein paar andere Tore dann den Unterschied gemacht. Gute Besserung unterdessen an Manuel Neuer, der hat sich in dem Spiel mit einem Zusammenstoß wohl verletzt, fällt nicht ganz so lange aus wie andere Torhüterkollegen im Moment, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Am Wochenende hat auch Ulreich gespielt, also drücken wir da die Daumen, dass es da weitergeht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Stuttgart, durchaus respektabel in Madrid so lange mitzuhalten gegen Real.
Absolut, ja, tatsächlich sogar 0-1 aufgeholt durch ein tolles Tor von Undav zum 1-1. Und dann ist es ausgerechnet, ja, der Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger, der dann das, naja, das Team von Real Madrid wieder auf die Siegerstraße bringt zum 2-1 und dann eben 3-1. Also gutes, ja, gutes Comeback in der Königsklasse für Stuttgart. Lief sehr, sehr gut. Gute Partie am Ende leider ohne Punkte, aber darauf lässt sich aufbauen.
So, keine gute Partie, aber dafür Punkte beim Sieg der Dortmunder in Brügge.
Ja, in Teilen gerade, je länger die Partie wurde, bis dann das erste Tor gefallen ist, ja, tat sich Dortmund immer mehr schwer und Brügge überraschte doch mit der ein oder anderen guten Aktion, gerade von Solis, der ja vorher bei Düsseldorf gespielt hat, der den ein oder anderen Konter als Nadelstiche setzen konnte gegen Dortmund. Am Ende, ja, dann vor allem Gittens natürlich durch seinen Doppelpack, der zweimal von links nach innen gezogen ist und dann durch zwei individuelle Einzelleistungen da, ja, einen großen Anteil an diesem am Ende doch auf dem Papier deutlichen Erfolg hat.
Ja, genau, richtig. Am Donnerstag, wie gesagt, wir hatten ja die Ergebnisse schon angesprochen, Wirtz in seinem allerersten Champions-League-Spiel auch gleich erfolgreich gewesen, ungefähr das 4-0 gegen Feyenoord. Denke ich, müssen wir nicht viel drüber verlieren. Drück mal die Daumen, dass es da weiter positiv geht. Und Leipzig kennen wir ja schon von deutschen Mannschaften bei Atletico immer sehr knapp.
Ganz genau, eklig zu spielen. Aber Leipzig, ja, da läuft ja generell gerade, naja, es ist durchwachsen aktuell.
Ja, genau. So, ich denke, wir fassen es so einfach zusammen. Champions League Spieltag Nummer 2 der Liga-Phase ist dann am 1. und 2. Oktober. Dann mit den Partien Stuttgart gegen Sparta Prag, Dortmund gegen Celtic, Leverkusen gegen AC Mailand und am Mittwoch Leipzig gegen Juventus und Aston Villa gegen Bayern München. So, jetzt sind wir in den deutschen Ligen angekommen und Benni, wir arbeiten uns von unten hoch. Ich kann es kurz machen. Ich war am Wochenende endlich mal wieder im Stadion bei 1860 zu Gast bei Arminia Bielefeld. Mit einem Sieg für Bielefeld hätte es Tabellenplatz 1 in Liga 3 sein können, nachdem man ja Tabellenführer Aue geschlagen hat am Wochenende zuvor. 1860 war bei Anstoß Tabellenletzter. Es kam anders, es war lange 0-0, TSV 1860 München, ihr habt sicherlich gesehen, mit Tor hinter der Mittellinie, falls nicht, guckt es euch gerne noch an, findet ihr inzwischen auf allen Highlight-Kanälen, also bittere 0-1 in der Lage, es gibt noch das lustige Ostspiel zwischen Dresden und Rostock, auch das ist 1-1 angegangen, also so ein bisschen Schneckenrennen war an der Spitze angesagt, wir gucken natürlich drauf, wie es jetzt diese Woche weitergeht, denn englische Woche ist angesagt, die dritte Liga spielt auch morgen und übermorgen. So, Aminenschock habe ich mir aufgeschrieben und dann das Schalke-Lilien-Drama. Der Kohfeldt-Effekt in ganz besonderer Manier, Benjamin Scherb. Damit hat niemand gerechnet. Nicht mal du, der es ja beschrieben hat.
Hast du eigentlich, nur ganz kurz, aber hast du eigentlich Uwe Koschinat erwähnt?
Ach, um Gottes Willen, ja, Koschinat raus. Ja, guck mal, ich wünsche mal, mir,
als Amine
ich
auch
bin
noch
so verwirrt von allen Arminen-Vereinen rundrum. Die sind ja alle aufgestiegen. Paderborn spielt zweite Liga, sogar Münster spielt jetzt zweite Liga. Und da habe ich natürlich vergessen, dass Osnabrück dritte Liga spielt. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass Uwe Koschinat nach dem peinlichen Relegationsabstieg mit uns, ja, in Osnabrück jetzt auch geflogen ist. Guckt mal bitte auf seine Trainerstatistik beim Kicker. Er hat nämlich in Osnabrück genau doppelt so viele Spiele, genau doppelt so viele Siege, genau doppelt so viele Unentschieden und genau doppelt so viele Niederlagen wie in Bielefeld. Das ist jetzt eine Statistik, die sich eingebrannt hat bei ihm. Mal gucken, wo er als nächstes landet.
Genau, daraus könnt ihr jedenfalls lesen, was ihr wollt.
Jetzt, du willst nur ablenken und nicht über deinen Schalker sprechen, bitteschön.
Genau, ja, ich habe das Ganze, na gut, nee, wir kommen ja sogar vorher raus, bevor David seinen Bundesliga-Rückblick zum Wochenende bringt. Aber da habe ich das auch nochmal in einer Audioform für ihn zusammengefasst. Es ist, ja, tatsächlich ein 3-5 am Ende gegen Darmstadt 98. Und das war das Ergebnis ist ja an sich schon besonders. Aber erst recht macht es das besonders, wenn es zur Halbzeit 3-1 und zwischenzeitlich 3-0 stand. Aber nicht eben für Darmstadt 98, sondern für Schalke 04. Also offensiv lief das wieder sehr gut und dann, ja, kam es Schlag auf Schlag. Kompletter Leistungseinbruch der Schalker, 5 Gegentore am Ende dann ja, hintereinander, 3 alleine dann davon in den letzten 14 Minuten der Partie. Das war wirklich unfassbar und ja, daraus folgte dann die Konsequenz für den Verein. Karel Geratz wurde als Trainer des FC Schalke 04 entlassen. Ja, ich sage, nach dem 11. Trainer, seit dem 11. Trainer seit 2019, es war nicht der richtige Moment zumindest. Ich bin auch nicht der wenn man ihn hätte entlassen wollen, dann hätte man es vor der Saison machen müssen. Das lag auch vor allem daran, weil schon durch die Medien ging auch am Anfang der Saison, dass Gerrards wohl nicht der Trainer von Ben Manga sei und er sich da jemanden anders vorgestellt hätte wollen, aber so kann man einfach nicht in eine Saison gehen. So hat man kaum eine Grundlage, auf der gemeinsam dieser große Umbruch, der ja ansteht und wo darauf beschworen wurde, dass die Fans Geduld haben sollen, so kann man ihn nicht starten, wenn man seinen Trainer nach dem 6. Spieltag entlässt. Und jetzt ist die Frage, angeblich waren die Verantwortlichen von Schalke jetzt in Madrid, wurden da wohl gesehen, wie die Bild schreibt. Sie dementierten
Raoul
aber, dass
sich, wird nicht nee, kommen,
sie, sie dementierten, dass Nein. es um Raoul geht, aber irgendwer scheint da im Ausland tatsächlich zu kommen. Solange es nicht Markus Gisdol oder Thorsten Lieberknecht oder so wird, ist es okay.
Ja.
Es ist hart. Oh, ich glaube, es ist der nächste Umbruch, der jetzt leider nicht so geht, wie man sich's wünscht aktuell. Aber man gibt ihnen ja auch einfach nicht die Zeit. Ne, es ist halt so, kann man keinen Umbruch starten mit so einer.
Ein Umbruch zum Brechen. Ja, na gut.
Der ist gut.
Es ist wirklich dramatisch. Das zieht sich ja auch durch diese viel zitierten fast 4 Jahre, die wir das hier schon machen, dass es seitdem bei unseren Vereinen ja eigentlich nur noch bergab ging. Eine Ausnahme, als du gegen St. Pauli im Stadion warst, von ihr aufgestiegen seid. Einzige
Richtig.
Ausnahme.
Richtig. Also die Zeit unseres Podcasts ist ein einziger Downfall von 2 Traditionsclubs und ihr könnt es hier live miterleben. Ist das nicht für euch vielleicht was Schönes, aber für uns ist es grauenvoll.
Oh Mann. Ja, so, kein Selbstmitleid, wir machen weiter. Düsseldorf bleibt Tabellenführer in Liga 2 dank einem 2-2 und was für eins. Guckt euch da auch bitte die Zusammenfassung an, vor allem das 2-2 mit Ablauf der Nachspielzeit. Also Fortuna bleibt vorne, Karlsruhe richtig gut unterwegs, 14 Punkte aus 6 Spielen weiterhin mit da vorne drin, Magdeburg auch. Schalke steht auf Position 16 hinten drin, jetzt Braunschweig, Regensburg, Darmstadt konnte sich jetzt ein bisschen unten rausschlagen, Platz 14. So, das ist Liga 2. Übrigens Münster mit dem ersten Zweitligasieg seit 33 Jahren. Die waren erfolgreich gegen Jahn Regensburg. Die sind jetzt als Absteiger wieder ganz unten in der Tabelle angekommen. So, kommen wir in Liga Nummer 1 an. Freitagabend, Wahnsinns-Chaos-Spiel. Ich habe es leider nicht gesehen. Augsburg-Mainz 2-3. Samstag Heidenheim gegen Freiburg 0-3. Bremen gegen München. Sie machen da weiter, wo sie auch angefangen haben. 0-5 unterliegen die Werderaner im Weserstadion. Union Berlin gegen Hoffenheim 2-1. Bochum gegen Kiel, erster Punkt für Holstein 2-2. Und im Topspiel trennen sich Frankfurt und Gladbach 2-0. Also Frankfurt scheint langsam anzufangen zu rollen. Europapokal-Vorschau machen wir gleich noch. Soweit vielleicht erstmal Kommentare dazu.
Vielleicht erstmal bei Frankfurt. Da standen sich ja doch 2 Offensiven entgegen, wo wir sagen, das kann funktionieren. Und gerade Frankfurt mit Ekitike, mit Marmoush und Larsson sieht richtig, richtig gut aus. Es macht echt Spaß und das kann man zumindest als Zwischenfazit bisher sagen. Dino Topmöller scheint da doch gerade so etwas wie eine Entwicklung zu schaffen, was uns natürlich sehr freut. Sonst. Es war irgendwie auch schon fast klar und Galgenhumor, dass jetzt die beiden Teams mit 0 Punkten sich sogar noch, gegenseitig nicht einen Sieg vergönnen und das Spiel unentschieden ausgeht, wovon am Ende, beide nicht profitieren können. Sonst, Bayern gegen Werder Bremen. Bremen ohne Chance, ohne Torschuss sogar. Also eine sehr schwache Sache. Und Bayern konnte sogar mal zu 0 spielen. Das war vielleicht auch mal ganz wichtig fürs Mindset.
Sven Ulreich, sei Dank. Genau. So, und dann der Sonntag war natürlich wirklich furios. Leverkusen 4-3 gegen Wolfsburg. Natürlich wieder in der Nachspielzeit das Ding rumgerissen. Extrem viele Standardtore. Guckt es euch auch hier gerne an. Das Tartor ist auch interessant, was da im Strafraum passiert. Schreibt uns da gerne, falls ihr da anderer Meinung seid. Stuttgart demontiert den BVB mit 5-1 zu Hause. Ich habe die Radioübertragung geguckt, weil ich ja versucht habe, von Bielefeld nach Marburg zurückzufahren. Hat über 6 Stunden gedauert. Benny saß währenddessen in irgendeinem anderen grünen Zug und kam auch nicht vorwärts. Und ich habe Radio gehört. Und tatsächlich habe ich selten eine Radioübertragung gehört, wo so oft nichts gesagt wurde. Untermalt von den Kommentaren zu der Stille. Das ist ja mal die Möglichkeit, dass ich was trinken kann. Und zwar immer dann, wenn Waldemar Anton am Ball war, weil das Stadion in Stuttgart so dermaßen laut gepfiffen hat, dass selbst das, was ich da letztes Jahr im Westfalenstadion gegen Stuttgart oder diesen Frühjahr erlebt habe, wahrscheinlich so Knastzelle war dagegen. Wahnsinn, dass die gepfiffen haben. Aber nicht bei Girassi.
Ja, das ist kurios, oder? Spannend. Aber grundsätzlich natürlich, gut, das lag natürlich auch an den Modalitäten und wie das Ganze passiert ist bei Waldemar Anton, der auch verlängert hat und sonst was. Aber es ist ich glaube, beide denken sich gerade, habe ich mir das tatsächlich so richtig überlegt, was ich hier gerade mache? Weil so richtig erfolgreich, ich meine, Gerassi, gut, da lag auch eine Verletzung noch dazwischen, aber so viel kam er jetzt auch noch nicht zum Einsatz natürlich. Mal sehen, was da so wird. Aber 5-1 ist ja wirklich heftig. Ne? Was mir aufgefallen ist, ein Mittelstädt, der übrigens richtig gut performt. Die ersten beiden Tore ja aufgelegt. Also auch offensiv echt ein wichtiger Mann. Das hat man in der Nationalmannschaft jetzt bei der Europameisterschaft nicht so häufig gesehen. Aber schön, dass es bei Stuttgart funktioniert. Ja, und ich glaube, diese Partie hat ganz gut gezeigt, dass Stuttgart auch ohne Gerassi funktioniert offensiv, oder? Also es ist sensationell. Demirovic war sowieso ein Top-Transfer, aber da kann man genau da ansetzen.
Wenn jetzt noch Kollege Führich in Form kommt, der bei mir einen Kickbase über 10 Millionen Wertverlust hat, dann geht Stuttgart richtig steil.
Das ist so, ja. Aber ja, spannende Partie, aber generell sind da viele Tore gefallen an diesem Sonntag. Trotz eines 0-0.
Außer?
Genau, trotz eines 0-0 von RB Leipzig gegen den FC St. Pauli. Und was soll ich sagen, schon wieder Punkte liegen lassen, die man hätte holen müssen. Okay, Leipzig hat zwar Leverkusen geschlagen, aber jetzt gegen St. Pauli erneut Punkte liegen lassen, 0-0. St. Pauli wiederum holt damit ja auch den ersten Punkt, ausgerechnet gegen ein Top-Team wie Leipzig. Und in der anderen Partie avanciert der VfL Wolfsburg fast schon zum Fast-Favoritenschreck. Ich meine, Bayern am ersten Spieltag ja schon an den Rand einer Niederlage gebracht, 2-3 am Ende verloren. Sehr gut. Und jetzt 3-4 gegen Bayern 04 Leverkusen in einer stürmischen Partie. Viele Tore gefallen. Aber am Ende ist es Boniface, der, glaube ich, durch einen Doppelpack der Unterschiedsspieler war.
Ja, richtig. Unterdessen Pauli gegen Leipzig. Ich habe heute auch mit jemandem gesprochen, der Millerntor vor Ort war. Unfassbar, was auch an positiver Energie das Millerntor-Stadion freigesetzt hat. Marco Rose hat übrigens gelobt, dass der Leipziger Bus nicht mit Mittelfingern begrüßt worden wäre. Das wäre in anderen Stadien sonst immer die Regel gewesen. Also 0-0, erster Punkt auch für Pauli. Das heißt, Bochum, Pauli und Kiel jetzt alle unten drin mit einem Punkt. Union Berlin übrigens zwischen Frankfurt und vor Leipzig, Stuttgart, Dortmund in der Tabelle. Also Leipzig, Stuttgart, Dortmund im Moment Plätze 6 bis 8. Aber mein Gott, es sind 4 Spiele gespielt, da kann auch einiges passieren. Eine ganz kurze Vorschau vielleicht auf nächste Woche und dann gehen wir auch gleich weiter mit den nächsten Themen. Dortmund, Bochum gibt es am Freitag. Wir haben unter anderem Stuttgart am Samstagnachmittag. Topspiel ist dann Bayern gegen Leverkusen. Das ist das Duell 1 gegen 2. Und am Sonntag spielt Kiel gegen Frankfurt und Hoffenheim gegen Bremen. So, und dann denke ich, gucken wir einmal kurz in die Frauenbundesliga auf die Tabelle. Dann da wurde natürlich am Wochenende auch gespielt. Unter anderem war Leverkusen erfolgreich, die Frankfurterinnen waren erfolgreich in Potsdam. Mhm. Wolfsburg hat hoch gegen Köln gewonnen und Hoffenheim führt gerade gegen die Bayern. Richtig. Gucken wir also mal, ob die jetzt das Ding noch rumreißen können oder ob Frankfurt diese Woche da an der Tabellenspitze wäre. Das wäre natürlich auch ganz schön. Und Frauenfußball natürlich auch ein Thema, weil der DFB bewirbt sich um die EM 2029. Auch eine gute Nachricht.
Eine sehr gute Nachricht. Also man hat da dann doch offensichtlich auch Bock bekommen nach diesem sensationellen Turnier und hat gesehen, was das auch plötzlich wieder für einen Euphorieschub für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat und hat jetzt richtig Bock, daran anzusetzen. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte auf jeden Fall.
Vielleicht holt man sich davor noch eine U20-WM oder so, dann kann man wieder schön in Bielefeld spielen, wie 2010, 11.
ja, mal sehen.
Alexandra also, Popp bei der U20, beim U20-Turnier in Bielefeld unterwegs gewesen, glaube ich.
Ja, das ist dann vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, ja. Da können wir uns zusammen auf der Alm zusammen WM-Fußball angucken, das wäre doch was.
Gucken wir mal, ob das Jugendturnier da auch noch, oder ob das schon vergeben ist, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war das damals so. Die Schlagzeile schlechthin neben Cucurella, es hätte einen Handelfmeter geben müssen, war heute: Marc-André ter Stegen wird über viele Monate fehlen. Nicht nur dem FC Barcelona und Hansi Flick, sondern vor allem auch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gute Besserung. Was anderes kann man mit dieser Patella-Sehnen-Verletzung jetzt erstmal nicht wünschen. Die Tragik und Auswirkungen dieser Story wissen wir, glaube ich, alle bestens Bescheid. Das ist unfassbar bitter für Marc-André ter Stegen.
Ja, also es wird ja schon gemutmaßt, wie lange es jetzt gehen kann, bis er tatsächlich wieder zurückkommt. Also im schlimmsten Fall kann er sogar bis zum Ende der Saison warten. Also das, man kann es schlecht einschätzen, aber mindestens auf jeden Fall einige Monate. Und
dieses Jahr nicht mehr. Ich habe 8 Monate gelesen. Gucken wir mal.
Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich wahrscheinlich der Sündenbock, wenn man es in Fußballsprache sagen will, die ärmste Sau, die es gibt aktuell im deutschen Fußball. Ein Mann, der es sportlich definitiv verdient hätte, die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu sein. kann es aus verschiedenen Gründen, die einfach ja im Schicksal offensichtlich liegen, nicht ausfüllen. Wir wünschen da gute Besserung und ich persönlich jedenfalls wünsche ihm auch den Einsatz bei der nächsten Weltmeisterschaft.
Ja, auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen und wünschen schnelle, aber nicht zu schnelle Genesung, weil das ist ja meistens dann nicht gerade förderlich. So, ein ganz kurzer Blick international. City gegen Arsenal 2:2, das ist auch sehr sehenswert gewesen. Schaut euch das gerne mal an. Das Drama um Marc-André Ter Stegen in Spanien nahm übrigens seinen Lauf beim 5:1-Sieg von Barcelona über Villarreal. Atletico hat unentschieden gespielt und Real nach dem Sieg über Stuttgart auch gegen Espanyol Barcelona erfolgreich gewesen, aber das Mailänder Stadtderby möchte ich euch nicht vorenthalten. Inter verliert gegen AC mit 1:2 und dann, Benny, sind wir bei der Vorschau angekommen. Auf das, was diese Woche auf uns wartet, das ist nur die Europa League. Conference League startet dann am 2. und 3. Ganz Oktober genau. Und zwar mit den deutschen Mannschaften in dieser Woche. Mittwoch 21 Uhr Midtjylland gegen Hoffenheim und Donnerstag 21 Uhr Frankfurt gegen Viktoria Pilsen.
Ganz genau, zwei Mannschaften, die ja auch eigentlich offensiv bisher gut aufgetreten sind aus deutscher Sicht. Deswegen ja, kann man da, glaube ich, gespannt drauf schauen, auch weil es zwei Teams sind, die, ja, da kann man durchaus mitrechnen, dass es hier auch um den Sieg geht. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Woche besprechen.
Das werden wir auf jeden Fall. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Europapokal. Falls wir irgendwas vergessen haben sollten heute im sportlichen Wochenrückblick oder ihr es erfreulicherweise geschafft habt, in den letzten Take unserer Folge zu kommen, ohne in den ersten beiden schon die Hand über dem Kopf zusammenzuschlagen, dann schreibt uns gerne Feedback @onthepitch_pod bei Instagram. Schaut da gerne vorbei. Und dann sind wir nächste Woche wieder da.
Ganz genau. Bis dann.
Adios.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.